Es ist eine gespenstige Szene dort auf dem Hügel vor der Stadt. Golgatha, Schädel heißt dieser Ort und war wohl die Müllkippe von Jerusalem. Nicht weit entfernt von der Stadtmauer, an einer nahegelegenen Hauptstraße stehen drei Kreuze. Die stehen genau dort, weil es zu einer römischen Hinrichtungszeremonie gehört hatte, dass man die Verurteilten zur Schau gestellt hat. Natürlich zur Abschreckung, dass alle es sehen konnten. Und da werden gerade drei Männer an ihre Kreuze gehängt.
In der Morgensonne an diesem Freitag. Zahlreiche Schaulustige sind gekommen. Ob aus Sensationslust oder aus Neugier oder aus Mitleid, sie alle werden Zeugen von einem großartigen Ereignis, von einem gigantischen Ereignis. Ein Ereignis, das zeitübergreifend die Weltgeschichte verändert. Und da hängen die drei Männer. Und alle drei trifft dasselbe Schicksal. Aber alle drei unterscheiden sich extrem voneinander. Und wir werden uns diese drei Menschen etwas genauer ansehen. Da in der Mitte hängt ein Mann, der heißt Jesus. Er hat sich als Messias bezeichnet. Das ist auch sein Verurteilungsgrund. Niemand hat ihm das geglaubt. Niemand. Auch die Soldaten nicht, die verspotten ihn. Andern hat er geholfen. Nun kann er sich doch selber helfen. Und tatsächlich, was hat Jesus nicht alles getan für andere? Er hat Kranke gesund gemacht. Er hat Tote auferstehen lassen. Er hat Menschen die Sünden vergeben. Er hat Kinder gesegnet. Er hat Hungrige gespeist. Das hat Jesus alles gemacht. Und nun hängt er da, dieser Jesus. Und er ist nicht irgendjemand, sondern er ist tatsächlich Gottes Sohn. Er erträgt das alles, ohne sich zu wehren. Kein Wort von Rache. Im Gegenteil. Das, was er gepredigt hat, das tut er jetzt auch. Er hat gesagt, liebt eure Feinde. Und jetzt betet er für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Das ist nur deswegen möglich, weil er selber, der Sohn Gottes, da am Kreuz hängt und die Sünde und Schuld trägt und wegträgt. Nur deswegen ist es möglich, dass der Vater seinen Feinden vergeben kann. Und da hängt da ein zweiter Mann. Der ist zu Recht verurteilt worden. Aber statt über sein Leben nachzudenken, hat er in dieser Situation nichts Besseres zu tun, als sich auch über seinen Mitgefangenen lustig zu machen. Bist du nicht der Christus? Dann hilf dir doch und auch uns, hat er gesagt. Mit anderen Worten, wenn du der Christus bist, wenn du alle Macht hast und dir kein Ding unmöglich ist, wieso tust du nichts? Wieso hängst du hier in Ohnmacht an zu einem Kreuz. Tu doch was, hilf uns. Was dieser Mensch nicht merkt, ist, was auch andere nicht gemerkt haben, dass Jesus gerade dabei ist, den Menschen zu helfen. Und zwar nicht nur diesen beiden Verurteilten da, sondern allen Menschen auf der Welt. Nur auf eine andere Weise als erwartet. Und in dieser scheinbaren Ohnmacht und Hilflosigkeit kommt gerade die Hilfe in die Welt. Hätte Jesus seinen Mitgefangenen und sich selber geholfen, dann hätte das weder der Menschheit noch diesen beiden Typen was gebracht. Deswegen wäre trotzdem die Welt verloren. Gut, dass Jesus hängen geblieben ist. Und da ist da ein dritter Mann an einem Kreuz. Der verhält sich anders als sein Kollege. Der scheint über sein Leben nachgedacht zu haben. Und ihm ist klar, in wenigen Stunden ist alles vorbei. Sein Leben geht zu Ende. Und die Frage ist, was hat er dann vorzuweisen? Was bringt er mit? Ein Rucksack voller Schuld offensichtlich. Denn ihm ist klar, er ist zu Recht verurteilt. Auch er ist zu Recht verurteilt. Aber was er in dieser Situation macht, das ist genau das Richtige. Er wendet sich an Jesus. Ob ihm das bewusst ist, dass das seine einzige Chance in diesem Moment ist, der einzige, der beste Ort, an den er sich wenden kann, oder ob er es einfach aus Verzweiflung macht, das wissen wir nicht. Aber fest steht, er macht das Richtige. Er richtet eine einfache Bitte an Jesus. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das hört sich so banal an. Kein Bekehrungsgebet, sowas wie, Jesus, ich übergebe dir jetzt mein Leben. Oder kein umfangreiches Schuldbekenntnis. Aber in diesem einfachen Hilferuf, da steckt genau das alles drin. Er erkennt nämlich Jesus als König, als Messias. Er sagt nämlich, wenn du in dein Reich kommst als König, denke an mich. Und er weiß, Jesus hat die Möglichkeit, ihn da mitzunehmen. Und was passiert? Jesus sagt nicht, sorry, das hättest du dir mal ein bisschen früher überlegen sollen. Jetzt ist zu spät. Das sagt Jesus nicht, sondern er nimmt ihn mit. Er vergibt ihm. Dieser Mann wird erhört mit seinem kurzen, einfachen Hilferuf. Trotz seines Versagens, trotz seines verpfuschten Lebens, darf er ins Reich Gottes reinkommen. Und er darf in Ruhe sterben. Warum? Weil Jesus seine Schuld mit an sein Kreuz nimmt. Und Jesus hat auch unsere Schuld, deine und meine, damals damit rangenommen an das Kreuz. Wir sind zwar keine Verbrecher oder Mörder oder was auch immer die da gemacht haben. Doch das Thema Schuld oder Sünde ist auch ein Thema von jedem von uns. Und auch du darfst in Ruhe sterben, egal was du gemacht hast, egal was du noch tun wirst, egal ob du dich als würdiger Christ fühlst oder vielleicht als nicht so würdiger Christ? Jesus hat dort am Kreuz unser Leben, deins und meins, bereinigt. Und du darfst es für dich annehmen. Das ist die Botschaft heute Morgen. Und du darfst es vielleicht auch heute Morgen neu annehmen. Und da reicht auch ein einfaches Bekenntnis. Jesus, ich bin ehrlich. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so perfekt, wie ich gerne wäre. Ich würde gern anders sein. Aber vergib du mir. Es gibt Christen, die laufen mit einem schlechten Gewissen umher, weil sie denken, in ihrem Leben, da läuft es nicht so gut. Oder es läuft in der Ehe nicht so gut. Oder es läuft im Glauben nicht so gut. Und die Botschaft von Jesus ist, gerade für dich habe ich am Kreuz gehangen. Auch deine Challenge, deine Herausforderung, das, was dir eben nicht so gut gelingt, das habe ich an meinem Kreuz getragen. Und dieser Mensch dort auf der Müllkippe von Jerusalem, der darf das erfahren, was später im Johannesbrief steht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von aller. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Jesus vergibt und Jesus macht neu. Halleluja. Dafür hat Jesus an diesem mittleren Kreuz gehangen. Dafür. Jetzt steht im Jesaja ein Vers. Da heißt es, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Jesus wird so als Opferlamm bezeichnet. Der Prophet Jesaja greift dieses Bild da irgendwo so ein bisschen auf und packt das in dieses Kapitel 53 rein. Und ja, ich muss mal so ein paar Sätze zum Opfer sagen. Weil früher für die Juden war das eine völlig übliche Praxis, dass man geopfert hat. Aber ehrlich gesagt ist das für uns heute eher weit weg. Für uns als Christen, wir wissen das irgendwie schon, aber ganz ehrlich, praktisch machen wir es ja sowieso nicht. Und von daher ist diese ganze Opferpraxis weit weg. Und es ist so ein bisschen die Frage, warum musste denn da immer was geopfert werden? Warum ist denn das so blutig? Wir haben ja hier vorne rote Farben am Kreuz. Irgendwie verbindet man das Kreuz auch mit Blut. Warum muss immer Blut da sein? Jetzt müssten wir mal die Leinwand nach oben machen. Und hinter uns, hinter der Leinwand, habt ihr schon gesehen vielleicht, da steht so ein Türrahmen. Früher, und das ist wirklich schon seit eh und je, hat man an der Tür von seinem Haus, jetzt stellen wir uns vor, ist hier ein Haus, gell, so, die Eingangstür, hat man an der Tür Opfer gebracht und hat damit einer Gottheit Dinge gebracht, zum Beispiel Früchte oder eben ein Tier oder so, und hat versucht, damit die Gottheit gnädig zu stimmen. Oder hat damit gesagt, ich stelle mich unter den Schutz von dieser Gottheit. Und das ist in verschiedenen Religionen bis heute noch Praxis, dass man an der Tür opfert. Und man sagt außerdem auch, ich gehöre zu diesem Gott. Okay. Nun gehen wir in der Geschichte mal viele Jahrhunderte zurück. Und zwar nämlich genau zu dem ersten Passafest, was die Juden gefeiert haben. Das war in Ägypten. Und zwar einen Tag, bevor sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und da heißt es, ach, jetzt habe ich meinen Zettel hier nicht, jetzt brauche ich den. Weil nämlich die Leinwand oben ist, kann ich das jetzt nicht einblenden. Also lese ich es vor. Da hat Mose die Oberhäupter vom Volk Israel zusammengerufen und hat gesagt, geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familien eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passeropfer. Also je nachdem, wie groß die Familie ist, hat man ein Lamm gebraucht oder man hat sogar mehrere gebraucht. Fangt das Blut in einer Schale auf und taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut an die oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Also an den oberen Balken und die beiden Pfosten. Bis zum Morgen darf niemand von euch das Haus verlassen. Wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten, und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorbeigehen. Er wird den Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Ich habe hier mal ein Isop-Bündel. Und die Israeliten haben das dann tatsächlich gemacht. Die haben ein Lamm geschlachtet, haben es geopfert und das Blut dann an diese Türpfosten gestrichen. So, das ist ein bisschen Sauerei hier, aber das macht nichts. In echt war das auch so. So, und oben noch. Und sollten nicht mehr aus dem Haus gehen, sondern im Haus bleiben. Und das war das Zeichen, wir gehören zu dem Gott Jahwe. Er ist unser Gott. Und als der Todesengel da durchgelaufen ist, hat er das Zeichen des Blutes gesehen. Und es war klar, es ist ein Tier hat sein Leben gegeben. Es ist ein Leben gegeben worden, damit in dem Haus die Familie oder die Einzelperson am Leben bleiben darf. Da wurde Leben gegen Leben getauscht, wenn man es genau nimmt. Und deswegen durften die Israeliten am Leben bleiben, weil es hat ein Opfer gegeben, ein lebendiges. Sünde zerstört immer Leben. Und es kann nur, das war die Logik dabei, es kann nur durch ein anderes Leben wieder gut gemacht werden. Und deswegen wurden Opfertiere geschlachtet. Und es musste Blut fließen, weil im Blut war das Leben. Und jetzt hängt da Jesus am Kreuz. Und dieser Jesaja sagt indirekt, er ist wie so ein Schaf, wie so ein Opferschaf. Und er gibt jetzt sein Leben hin. Früher waren es die Tiere und jetzt ist es Jesus. Das Problem mit den Schafen war, ein Schaf kann keine Sünden vergeben und kann keine Sünde bereinigen, geht nicht, sondern es ist nur überdeckt worden. Aber als Jesus am Kreuz hing, mit seinem Opfer, hat er die Sünde wegtragen und bereinigen können. Das war das Einmalige. Und deswegen ist dann auch kein Opfer mehr nötig gewesen, weil dort ist alle Sünde bereinigt worden und fortgeschafft worden. Und seitdem steht eigentlich ein großartiges Angebot. Nämlich dieses Blut, was da geflossen ist, das darf jeder für sich in Anspruch nehmen. Die Sünde ist getilgt, sie ist weg. Ich darf es nur noch in Anspruch nehmen. Ich kann sagen, Jesus, dein Blut, das ist auch für mich geflossen. Dein Leben hast du auch für mich hingegeben. Und ich nehme das jetzt in Anspruch. Ich sage, Jesus, ich gehöre zu dir, ich will zu dir gehören. Ich stelle mich unter deinen Schutz. Und ich bringe dir alles, was uns voneinander trennt, was mich von Gott trennt, das bringe ich dir, weil du hast es ja schon getragen und jetzt, da hast du es. Ich will zu dir gehören. Von daher ist Karfreitag eine großartige Einladung und ein großartiger Tag. Es ist eigentlich ein Trauertag, weil wir dran denken, was damals passiert ist und was da ungerecht passiert ist und was Jesus für uns getan hat. Aber genau genommen ist es eigentlich auch ein ganz guter Tag, ein schöner Tag. Auf Englisch heißt Karfreitag ja Good Friday, also schöner, guter Freitag. Das hat seinen Grund, weil dort ist das Beste passiert, was überhaupt auf dieser Welt passieren konnte. Dort ist nämlich die Schuldfrage geklärt worden. Das ist das Coole an Karfreitag und das Freudige. Und so darf ich kommen, so wie ich bin. Ich muss mich nicht besser machen. Ich muss nicht denken, dass ich erst besser werden muss. Ich kann einfach so kommen, wie ich bin. Und Jesus wartet, weil er hat ja alles gemacht. Und will mir das wegnehmen, was mich beschwert, was mich belastet, was ich mit mir umhertrage, wo ich vielleicht ein schlechtes Gewissen habe. Und will mich reinigen, will mich befreien und will Dinge neu machen. Und ich sage das auch ganz bewusst zu uns als Christen, ja, die wir vielleicht irgendwann mal schon eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Wie gesagt, auch für uns ist das Thema Schuld oder Sünde immer wieder ein Thema. Und von daher ist es ist gut und großartig, immer wieder diese Möglichkeit zu nutzen, dieses Angebot und zu sagen, Jesus, ich habe versagt oder du weißt das und das, ich bring's dir an dein Kreuz. Ich bring's dir vielleicht auch gerade heute Morgen, wo mir das so neu bewusst geworden ist. Danke, dass du das schon alles getragen hast und bezahlt hast. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Jesus vergibt und macht neu. Und vielleicht darf auch jetzt was neu werden bei dir, bei mir. Wir haben einen Moment Zeit. Jeder darf für sich in der Stille da mit Gott reden, mit Jesus reden. Wer möchte, darf da Sachen auch ablegen. Und Jesus wartet auf uns.